Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 7. August 2025. Hallo und herzlich willkommen zu Die Lage International, einem Podcast des Stern. Und zu einer besonderen Folge, einem Deep Dive. Wir wollen uns heute eine Frage mal etwas genauer anschauen, nämlich wie sich die NATO auf den Krieg mit Russland vorbereitet. Mein Name ist Miriam Holstein und ich bin gespannt, was mir Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center, gleich dazu erzählen wird. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, 2029, das ist ja, wenn wir über einen möglichen Angriff von Russland sprechen, quasi die magische Zahl. Boris Pistorius hat schon im vergangenen Jahr gesagt, bis dahin müsse Deutschland kriegstüchtig sein. Das ist seither mehrfach wiederholt worden. Grundlage für diese Aussage waren Analysen aus der Bundeswehr, aus den Geheimdiensten, denen zufolge Russland dann in der Lage sein könnte, ein NATO-Gebiet anzugreifen. Wie kommt denn dieses Datum zustande?
Also dieses Datum kommt zustande, indem man relativ einfach abschätzt, wie würde Russland einen Krieg kämpfen, was braucht es dazu und alles, was es davon noch nicht hat, wie lange braucht es, um das aufwachsen zu lassen. Das ist eigentlich sozusagen diese einfache Rechnung. Und wir sehen ja, dass Russland sowohl dabei ist, neue Kasernen zu bauen, als auch in bestimmten Bereichen die Produktion hochzufahren. Es produziert mehr, als es verbraucht. Und so extrapoliert man das, also man zieht im Grunde genommen eine Linie durch, wenn man das mal ganz einfach beschreiben will und sagt, dann könnte es ungefähr dazu kommen. Oder dann wäre Russland sozusagen kriegsfähig. Dazu gehört ja auf der einen Seite die Bereitschaft, überhaupt einen Krieg zu führen, auf der anderen Seite auch die Fähigkeit, einen Krieg zu führen. Diese beiden Sachen müssen immer zusammenkommen. Wenn man nicht in der Lage ist, das zu machen, dann geht es nicht. Und was man dann dagegen halten muss, ist dann auch noch, wo stehe ich denn eigentlich als Akteur? Also wo stehen die Europäer, wo steht die NATO eigentlich? Wie weit sind wir in der, was und was glaubt der Gegenüber, wo ich stehe? Also der Abschreckungs- oder der kognitive Aspekt dabei eigentlich. Lohnt es sich für ihn, kann er und darf er glauben, dass ich verteidigungsfähig bin und seinen Angriff abwehren könnte? Und das alles zusammen, dann kommt man ja auf diese Zahl. Jetzt muss man aber wirklich auch aufpassen, das ist eine Schätzung, die hat einen schon seriösen Hintergrund, aber sie hat natürlich auch einen, wie soll man sagen, politisch öffentlich appellativen Charakter. Also sie soll appellieren nach dem Motto, da ist eine Deadline, das ist anfassbar, weil ansonsten planen Militärs und auch die Politik natürlich immer sehr ins Diffuse hinein, weil so eine Deadline ist immer total schlecht, weil daran kann man sich ja messen lassen, ob man fertig ist bis dahin.
Nun gibt es von einem anderen Experten eine Einschätzung, die erscheint erstmal ein bisschen widersprüchlich dazu, nämlich vom Militärhistoriker Sönke Neitzel. Der hat zum einen gesagt, dieser Sommer könnte für Deutschland, Europa der letzte Sommer im Frieden sein. Das sagen jetzt andere, naja, also wir sind gar nicht mehr so richtig im Frieden, aber was eben einen potenziellen Angriff auf NATO-Gebiet betreffen könnte. Und er hat später ergänzt, dass die nächsten 3 Jahre am gefährlichsten seien, weil Russland einen Rüstungsvorsprung hat, den die NATO jetzt eben aufholt und dass Putin quasi nur noch in diesen 3 Jahren seinen Vorsprung nutzen könnte. Scheint ja ein bisschen ein Gegensatz zu sein, aber Russland wird erst 2029 in der Lage sein. Teilen Sie denn seine Analyse, dass es eher jetzt auf die unmittelbar bevorliegende Zeit geht?
Das Argument, dass es so eine Art Torschluss Reaktion beim Gegenüber gehen könnte. Die ist jetzt nicht neu. Also es ist jetzt keine Erfindung von Sönke Neitzel, sondern das ist sozusagen in der ganzen Abschreckungstheorie etwas, worüber man sich schon früh Gedanken gemacht hat, dass ich natürlich dadurch, wenn ich anfange hochzurüsten, also ne, wie die Europäer anfangen, dass das ein Signal an den anderen ist, dass seine Lage sich möglicherweise verschlechtert und seine Chancen sich verschlechtern. Aber es bleibt immer noch dann die Frage, auf welchem Ausgangspunkt ist Russland zum jetzigen Zeitpunkt? Könnte Russland zum jetzigen Zeitpunkt erfolgreich, darf es hoffen, erfolgreich einen Krieg gegen die NATO zu führen? Und dann ist ja wiederum die Frage, was heißt denn eigentlich aus russischer Sicht erfolgreich? Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und dann sind wir gar nicht so sehr im, sind wir zwar noch im Militärischen, aber es geht halt Russland wahrscheinlich nicht darum, ganz Europa zu erobern, sondern einfach die politische Solidarität Europas zu erschüttern. Und damit im Grunde genommen aus dieser Solidarität entspringt ja Macht. Und diese Macht, die ist für Russland halt einfach quasi ärgerlich, weil es schränkt Russlands Handlungsfähigkeiten ein und auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf andere Staaten. Und das ist eigentlich der Plan. Und also davon gehen zumindest die meisten aus, dass das der Plan und das die Idee ist. Und jetzt kann man sich natürlich formidabel darüber streiten, wo Russland militärisch gerade steht. Ich glaube, das ist allerdings was, was weder wir beide jetzt hier gerade im Podcast sauber gegenüberstellen können. Und die Bundesregierung, ich will jetzt nicht sagen versus Neitzel, das macht keinen Sinn, aber die Bundesregierung wird ihre Quellen bei bestimmten Sachen nicht offenlegen. Andererseits muss man auch sagen, das ist jetzt auch keine deutsche Diskussion. Wir haben, also ich habe mit einem Kollegen 2023, noch bevor Pistorius das rauskam, ein paar Wochen vorher, haben wir ein Papier geschrieben, wo wir einfach die bestehenden Analysen auch anderer Geheimdienste, die teilweise öffentlich sind, aneinandergelegt haben und sagen, okay, was kommt denn da eigentlich raus? Und da kam man auch schon so in Richtung 2029 bei der ganzen Geschichte raus. Die Polen sagen, das könnte schon viel früher sein. Also wem glaubt man eigentlich? Es hat ein bisschen was damit zu tun, welche Schätzmethodik ich benutze. Aber natürlich ist so ein Aufruf, der letzte Sommer in Frieden, der ist natürlich, der halt natürlich wie ein Donnerknall, ne?
Ja, aber wahrscheinlich gilt das Motto better safe than sorry. Also besser etwas früher vorbereitet zu sein, als zu sagen, oh, hat uns jetzt doch überrascht, dass es früher kam.
Ja, gut, aber da muss ich hinlegen, was ich jetzt machen will, ne? Also das ist, glaube ich, die Gefahr ist dann ja, dass ich dann gefragt werde, okay, was soll ich denn jetzt machen, Ihrer Meinung nach? Ja, also wenn ich mich als Experte hinstelle und sage, das ist so gefährlich ist es, da muss ich ja einen Plan dafür haben, was denn jetzt die beste Aufstellung der Bundeswehr und Europas ist, in dem Fall, in dem der Angriff jetzt dieses Jahr möglicherweise schon beginnen würde. Und ich glaube, die Diskussion haben wir ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was das dann für die Menschen bedeuten würde, ob das eine Überreaktion in der Panik wäre, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ich habe den Eindruck, die Menschen haben das schon verstanden, dass es eine ernste Situation ist. Und die meisten Menschen haben das, glaube ich, verstanden und akzeptieren das. Ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, dass ich sag mal jetzt, auf den Monat genau irgendwo abzuschätzen. Das macht auch keinen Sinn. Aus einer politischen Sicht, wie gesagt, macht es Sinn, eine solche Deadline zu haben, weil ich damit auch meinen ganzen Apparat darauf einstellen kann, dass man bis dahin fertig sein muss. Und ob es dann 2028 wird oder 2029, man ist wenigstens schon mal in der Bewegung. Und das ist ja was anderes als das, wo die Bundeswehr in den letzten 20 Jahren gewesen ist, was zumindest Landesverteidigung angeht und Bündnisverteidigung.
Nun gibt es ja verschiedene Szenarien, wie Russland versuchen könnte, die NATO anzugreifen. Sie haben gerade schon gesagt, es wird nicht der klassische Eroberungskrieg des gesamten NATO-Gebiets natürlich nicht sein. Welches Szenario hielten Sie denn für am wahrscheinlichsten und warum?
Ich weiß gar nicht, ob ich das über Wahrscheinlichkeiten, das verspricht ja immer so eine Sicherheit. Und ich glaube, dass wir haben ja zurzeit das am meisten zitierte Szenario ist ein Angriff im Baltikum, was irgendwie plausibel ist, weil da Europa geografisch gesehen relativ dünn ist. Ne? Da ist die Tiefe des Raumes, den man da verteidigen muss, das sind nur sind unter 100 Kilometern. Das ist total schwierig, sowas zu verteidigen. Und wenn das Ziel ist, einfach nur eine Hauptstadt einzunehmen, dann ist natürlich Vilnius, das ist, ich glaube, 40 Kilometer von der Grenze entfernt liegt, ein relativ einfaches Ziel. Ich fände es sinnvoll, das aber auch nochmal wieder umzudrehen und zu sagen, naja, dass wir jetzt die ganze Zeit lang darüber reden, zeigt ja, dass wir diese Situation offensichtlich im Blick haben. Wenn ich Russland wäre, was würde ich denn sonst noch machen? Und wir haben ja gesehen, dass es, dass Russland, Sie hatten es ja eben schon ein bisschen angedeutet, eigentlich schon dabei ist, mindestens sozusagen den Krieg vorzubereiten oder aber einfach alle anderen, alle Mittel einzusetzen, um in Europa Missgunst gegeneinander zu sehen. Alles das, was Gesellschaften auseinandertreibt, ist ein interessantes Mittel. Und Militär ist eben nicht das Präferierte, weil es einfach auch gefährlich ist. Sie können halt auch verlieren. Russland muss die Erwägung haben, dass es gegen die NATO-Streitkräfte möglicherweise verlieren könnte. Und dann ist es für Putin eine relativ schwierige Situation. Was auch noch mit in diese Zeitrechnung reinfällt, ist, hat der russische Präsident die Unterstützung des Kremls, also der Leute, die ihn da in der Macht halten, dafür, jetzt noch ein weiteres Abenteuer zu beginnen, während er Ukraine noch nicht mal abgeschlossen hat. Also er hat seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erfüllt, zieht jetzt aber weiter und sagt, ich habe einen ganz brillanten Plan, ich greife jetzt mal die NATO an, nicht wissend, was der Rest der Welt im Grunde genommen dann macht, wie der darauf reagiert, inklusive der Amerikaner. Also auch das zeigt so richtig, glücklich wäre die Idee möglicherweise auch für Putin nicht, jetzt schon in diesem Herbst mal einen Versuch zu starten.
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für ihr Business. Together we can.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Der Angriff auf die Ukraine wird ja von vielen als Blaupause für einen möglichen Angriff Russlands auf NATO-Gebiet gesehen. Wenn wir jetzt doch mal bei dem militärischen Szenario bleiben. Die NATO hat im Februar extra mit der Ukraine ein gemeinsames Ausbildungszentrum in Polen eröffnet. Joint Analysis Preparation and Education Center, kurz JTEC. Und das soll eben nicht nur die Interoperabilität zwischen ukrainischen und NATO-Streitkräften fördern, sondern explizit soll dort auch gelernt werden, wie Russland militärstrategisch vorgegangen ist in der Ukraine und was man selbst daraus für Lektionen ziehen muss. Jetzt kann man sagen, same, same, but different. Wo sehen Sie denn da Parallelen und wo würden Sie sagen, unterscheiden sich beide Fälle fundamental?
Ja, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen mit den Unterschieden anfangen, weil wir zurzeit das große Problem haben. Das ist wirklich ein Problem. Und mittlerweile habe ich schon fast den Eindruck, es wird auch ein sicherheitspolitisches Problem, dass man ein sogenanntes Mirror-Imaging betreibt. Also dass man sagt, naja, das, was in der Ukraine passiert, das zeigt uns ja, was auch bei uns passieren könnte. Und das stimmt so nicht. Ich glaube, so klar und so eindeutig muss man es einfach mal sagen. Russland, die Ukraine ist weder geografisch noch militärisch das gleiche wie die NATO. Das heißt, Russland müsste mit uns anders kämpfen und wir würden mit Russland anders kämpfen. Das heißt, alles das, was so zurzeit so Common Sense ist. Wir machen alles mit Drohnen und viele andere Dinge. Die treiben einem schon wirklich die Sorgesfalten auf die Stirn, wo man sagen muss, nee, so wird es nicht sein. Also wir haben zum Beispiel schon noch die Fähigkeit, mit den langreichweitigen Raketen, die wir der Ukraine vorenthalten, also Stichwort Taurus und so, den Gegner vor dem Schützengraben aufzuhalten. Also die Situation, in der die Ukraine heute ist, das ist das Kapitel 7 von x Kapiteln eines Krieges, in dem viele, deswegen habe ich Kapitel gesagt, viele andere Kapitel vorher entschieden worden sind. Und der Krieg wird so nicht nochmal ablaufen. Außerdem unterstellt es auch, dass Russland aus seinen Fehlern bei dem Angriff auf die Ukraine nichts gelernt hätte. Auch das ist ja fatal falsch, zu glauben, der Gegner lernt nicht. Wir sehen, dass Russland zumindest auf der taktischen Ebene in der Lage ist, zu adaptieren. Ob es strategisch dazu in der Lage ist, weiß ich nicht. Möglicherweise sagen die auch, naja, die Art und Weise, wie wir kämpfen, da brauchen wir gar keine strategische Veränderung, weil wir machen weiter einfach, indem wir Menschen an die Front werfen und einfach versuchen, euch zu überrennen. Das glaube ich allerdings nicht. Die Art und Weise, auf die Russland sich vorbereitet von Kriegführung, ist tatsächlich eine, die mit viel Raketen wahrscheinlich, wenn es passieren würde, losgehen würde. Deswegen ist bei uns ja diese Lücke in der Luftverteidigung so wichtig, ne? Wo wir sagen würden, okay, die Anfangssequenz eines Krieges Russlands gegen die NATO würde wahrscheinlich mit einem massiven Angriff von Raketen aus der Luft beginnen. Und wir müssten versuchen, die alle abzufangen, wenn es irgendwie geht, weil die natürlich versuchen würden, sowohl Ballungszentren als auch wichtige militärische Ziele wie Versorgungsposten, Logistikposten, Kommandoposten anzugreifen. Und auch das unterscheidet sich automatisch schon von dem, wie es in der Ukraine eigentlich begonnen hat. Die Ukraine hatte zu dem Zeitpunkt keine relevante Luftwaffe. Das heißt, Russland hatte erstmal relativ gutes und freies Spiel. Das kann man mit dem, wie die NATO kämpfen würde, gar nicht vergleichen. Plus nochmal zurück zu dem Punkt der Torschlusspanik. Umgekehrt haben ja Länder wie Polen quasi sofort reagiert und gesagt, wir fahren jetzt richtig hoch und wir erhöhen die Stärke unserer Armee. Das heißt also, diejenigen, die nicht nur eine Grenze mit Russland haben, sondern auch eine schreckliche Erfahrung in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gemacht haben, die sind schon ziemlich alert. Und das wären quasi auch die ersten, jetzt in der geografischen Nähe, auf die Russland treffen würde und gegen die Russland kämpfen würde.
Stichwort Fähigkeitslücken. Die NATO hat ja gerade ihre neuen Fähigkeitsziele festgelegt, das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. Wo sehen Sie denn mit Blick auf einen Angriff Russlands, Sie haben es gerade schon angesprochen, die größten Lücken bzw. den dringendsten Nachholbedarf?
Das ist relativ einfach. Flugabwehr, langreichweitige Raketen, also Lenkflugkörper nennt man es. Ich sage es nochmal, damit ich, ne, ich wieder Ärger kriege, dass ich Rakete gesagt habe. Also ein Lenkflugkörper ist sogar eine lenkbare Rakete, so muss man es, glaube ich, sagen. Und Munition. Und vierter Punkt, alles, was mit Digitalisierung und Vernetzung zu tun hat. Das letzte will ich vor allen Dingen einmal erklären. Die Digitalisierung, also die Vernetzung einzelner Panzer miteinander führt dazu, dass die viel effektiver wirken können. Man weiß, wo man ist, man weiß, wo der andere ist, man weiß, wo das Ziel ist. Das heißt, das nennt man Kampfwertsteigerung. Die sind im Grunde genommen in der Lage, mehr Ziele zu treffen in der gleichen Zeit. Und Zeit ist das, was in der Art und Weise, wie die NATO sich vorstellt, wie sie Krieg führen sollte, wenn sie es müsste, ein wichtiger Faktor ist. Zeit und Präzision. Und da haben wir tatsächlich noch einen Nachholbedarf, unsere Truppen miteinander zu vernetzen. Gerade Deutschland, bei uns ist Digitalisierung ziemlich hinter der Kurve. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es um die Frage geht, wie viele Soldaten brauchen wir denn? Russland braucht diese Form von Digitalisierung nicht, die sagen, wir machen das alle mit der Masse. Und bei uns ist das so, dass wir sagen müssen, naja, wir wissen, dass wir nicht eine 500.000 aktiver Soldaten haben werden. Und es ist auch gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptabel, die sinnlos an die Front zu werfen und in Tausenden sterben zu lassen, sondern wir versuchen, unsere Soldaten zu schützen und jedem Soldaten so viel Effektivität wie möglich zu geben. Und dabei spielt eben die Digitalisierung, die Vernetzung eine ganz zentrale Rolle.
Deutschland will ja in Litauen zum Schutz der Ostflanke dauerhaft eine Brigade stationieren, also 5.000 Mann und Frau. Der militärische Kern, die Panzerbrigade 45, ist schon am 1. April in den Dienst gestellt worden. Welche Rolle könnte so eine Brigade Litauen bei möglichen Angriffsszenarien spielen? Ist es mehr so die psychologische Komponente, dass man da eben verstärkte Präsenz zeigt, oder kann es tatsächlich vor Ort auch abschreckende Wirkung haben?
Also Abschreckung ist ja immer was, was im Kopf stattfindet. Deswegen kann man erstmal nur sagen, wir hoffen das. Und je mehr von der Brigade da steht und je einsatzbereiter die ist, umso besser. Aber sie ist natürlich damit auch ein primäres Ziel möglicherweise für Russland, weil Russland weiß, dass wenn es diese Brigade angreift, dass das in Deutschland zu einer großen Diskussion führen wird, sollten wir überhaupt kämpfen oder sollten wir uns nicht ergeben. Ja, also das, ich karikiere das etwas, aber so eine Form von Diskussionen dürften wir wahrscheinlich bei uns kurzfristig dann erstmal erwarten. Deswegen ist die Brigade alleine natürlich überhaupt nicht ausreichend. Die braucht alles das, was ich eben schon skizziert habe. Vor allen Dingen muss die in der Lage sein, sich gegen Angriffe aus der Luft zu verteidigen, denn die würde eben nicht mit einem Panzer angegriffen werden oder mit einer Drohne, sondern die würde wahrscheinlich in einem ersten Schritt mit ballistischen Raketen und Cruise Missiles angegriffen werden, weil sie einen militärischen Wert darstellt, aber eben auch so einen hohen politischen Wert darstellt. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auf der anderen Seite sind das nicht die einzigen Truppen, die da in der Region stehen. Die baltischen Staaten selber stellen ja auch Streitkräfte zur Verfügung. Die sind aber nicht so wahnsinnig viele, sodass es schon hilfreich und sinnvoll ist, mehr Truppen für diese Region zur Verfügung zu stellen, aber sie dann auch dort zu positionieren. Und das verändert nochmal was. Das nicht nur für Deutschland ist diese Stationierung ein Unikum, sondern es ist auch von der Vorgehensweise, dass man sich quasi statisch an einen Ort bindet. Das ist was Neues. Und da sieht man, dass sich die NATO-Strategie, wie wir uns verteidigen würden, dann da tatsächlich auch ein bisschen verändert. Ne? Früher hat man gesagt, wir müssen irgendwie hochgradig flexibel sein. Hier sagt man tatsächlich, weil wir im Falle eines russischen Angriffs gar nicht so viel Zeit hätten, müssen wir eigentlich alles schon vor Ort haben. Und deswegen ist die Frage, ist schon alles da, was die Brigade eigentlich bräuchte? Oder aber steht sie da mit zu wenig Munition, mit zu wenig Luftverteidigung, mit zu wenig Cyberabwehr und so weiter und so fort?
Sie hatten vorhin als mögliche Strategie Russlands auch angesprochen, eben sozusagen die Gesellschaften zu destabilisieren. Das wird ja jetzt auch größtenteils schon im zivilen Bereich betrieben durch massive Fake News. Nun gibt es Berichte aus Litauen, dass das auch gerade mit Blick auf die Brigade passiert. Nämlich, dass in der Bevölkerung offenbar sehr geschickt und in Teilen auch erfolgreich die Stimmung gegen die Deutschen geschürt wird, dass diese Brigade nicht verlässlich sei, dass die Deutschen die Litauer doch im Stich lassen würden. Wie gefährlich ist es? Droht uns da auch so ein bisschen, könnte uns da so eine Art Afghanistan-Effekt drohen, wo ja die Stimmung der Bevölkerung sich auch völlig gegen die deutsche Präsenz gedreht hat?
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Nee, also das, so weit würde ich nicht gehen. Also da haben wir ja in Afghanistan ein völlig anderes Szenario. Da sind wir nicht mit Afghanistan in einer Militärallianz gewesen und so weiter und so fort. Also das würde ich, glaube ich, ganz schnell vergessen. Klar ist, Russland macht es, wenn man so will, richtig, jede Gelegenheit zu nutzen, um irgendwo einen kleinen Keil reinzutreiben. Wenn das klappt, ist es super. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es sind immer relativ kostengünstige Operationen, die Russland da macht. Man muss einfach nur ein paar Leute bestechen und die sozialen Medien anheizen, dann funktioniert das. Und darauf hoffen, dass das einen Langzeiteffekt hat, weil das ist jetzt vielleicht ein Fragezeichen, aber es gab vielleicht schon mal ein anderes Fragezeichen und so gibt das weiter und weiter. Und irgendwann wird es vielleicht einen kleinen Skandal rund um diese Brigade geben und dann kann man wieder die Leute antreiben und hochjatzen. Das ist, glaube ich, einfach die russische Strategie, die man hier sieht. Und der Auslöser ist möglicherweise etwas, was, wie soll man sagen, ein normaler politischer Vorgang hier in Deutschland ist, nämlich dass in Deutschland zurzeit geklärt wird, unter welchen rechtlichen Bedingungen die Brigade eigentlich eingesetzt werden kann. Das heißt, man hat diese Brigade dahingestellt, hat aber nicht geklärt, wie man denn eigentlich den Schlüssel umdrehen kann, damit die eigentlich eingesetzt werden kann. Ob das unterhalb sozusagen einer verfassungsändernden Mehrheit möglich ist. Ne? Also da ist diese ganze Frage, was ist der Verteidigungsfall, was ist Landesverteidigung, was ist Bündnisverteidigung, wer beschließt das eigentlich, in welchen Sequenzen. Das ist gerade eine Frage, die man juristisch klären muss. Einfach um das geklärt zu haben, bevor man tatsächlich möglicherweise in Einsatz gehen muss. Und das nutzt natürlich Russland, dass es diese Diskussion ja in der Tat gibt und koppelt da an, Und damit hat das so eine erste Form von Plausibilität, was man da erzählt.
Ist ja oft so, dass sozusagen ein kleiner Kern Realität oder Wahrheiten drinsteckt, der dann völlig andere Richtungen verdreht wird.
Ganz genau, ganz genau.
Lassen Sie uns noch mal kurz über die Kriegstüchtigkeit Deutschlands sprechen. Die Bundeswehr hat ja da einen 1000-Seiten-Plan entworfen, der aber geheime Verschlusssache ist, der sogenannte Operationsplan Deutschland. Also immerhin das weiß man schon, Oplan.deu. Ein bisschen was ist bekannt geworden. Was wissen Sie denn darüber und wo sehen Sie da Schwachstellen von dem, was Sie darüber wissen?
Ja, also wir wissen, glaube ich, erstmal nur das, was rausgelassen worden ist. Das hat bestimmte Gründe, dass der eingestuft ist. Das, also muss man auch verstehen, weil letztendlich muss man sich das so vorstellen, dass in diesem O-Plan natürlich jeder neuralgische Punkt in Deutschland verzeichnet ist. Und das ist dann quasi ein Kochbuch, eine Anleitung, wie sie Deutschland eigentlich am einfachsten stilllegen können. Gleichzeitig ist das dann aber wiederum ein Dilemma, weil sie natürlich jetzt anfangen müssen, zu sagen, worum kümmern wir uns denn als erstes? So, und damit heißt, das heißt, sie müssen ihr Kochbuch schon selber benutzen und irgendjemand wird drauf gucken. Und dann müssen sie für, was weiß ich was, den Bau einer Brücke eine öffentliche Ausschreibung machen. So, dann sieht man den nächsten Punkt aus diesem O-Plan, so schrittweise, ne? Ich glaube, das ist die Schwäche, dass man sich für diesen O-Plan keine Kommunikationsstrategie überlegt hat. Das ist der erste Teil. Also, ja, man hat sehr kontrolliert diese Informationen gestreut. Und diese Diskussion ist bislang auch konstruktiv verlaufen, aber irgendwann geht halt der Erzählstoff aus. Und ich glaube, an diesen Punkt kommen wir jetzt so langsam aber sicher. Das andere Problem ist, dass das jetzt ein Bundeswehrdokument ist, das aus einer militärischen Brille auf Dinge drauf guckt. Es braucht ein ziviles Pendant, auch für die Legitimität. Ne? Und die Bundeswehr sagt selber, dass sie diese ganze Geschichte, also ne, Gesamtverteidigung in Deutschland eigentlich nicht anführen kann. Dafür sind sie nicht zuständig. Sie sind bloß die Einzigen, die es gelernt haben, solche Sachen systematisch zu planen. Eigentlich müsste das Innenministerium das Gleiche aufstellen. Aber dazu müssen sie halt in der Lage sein, nicht militärisch, aber systematisch zu planen, was brauche ich, in welchen Kräfteansätzen, also das Pendant zum wie viele Soldaten, wie viele Zivilisten brauche ich für XYZ eigentlich? Wie bekomme ich die eigentlich? Alles das ist im Grunde genommen was man in der Gesamtverteidigungsplanung bräuchte. Und so wie ich das zurzeit sehe, ist es nicht da. Und es ist auch offensichtlich noch nicht so richtig in der Mache, das hinzukriegen. Es gibt noch eine dritte Schwäche des O-Plans. Aber das ist nicht Schwäche des O-Plans, sondern des Gesamtthemas Gesamtverteidigung. Der Name sagt es schon, Gesamt, da ist halt alles drin. Das heißt, das Thema zerfällt ganz, ganz schnell in viele unterschiedliche Teile. In der klassischen Einteilung, die es noch so aus dem Kalten Krieg gibt, sind das so, ich glaube, so zwischen 10 bis 15 unterschiedliche Stränge. Das heißt, Sie sehen, es macht auf einmal Puff und Sie haben eine riesige Komplexität von vielen Einzelthemen. Und die Frage ist, wer bindet das eigentlich immer wieder zusammen und behält von oben den Überblick und guckt, wo wir eigentlich stehen? Werden wir besser oder sehen wir einfach nur ganz viel Aktivität, aber die geht in völlig unterschiedliche Richtungen und erlaubt deswegen nicht, uns allen eine bessere und sichere Infrastruktur aufzubauen?
Ich möchte mit einer relativ schlichten Frage enden, die aber, glaube ich, viele Menschen bewegt. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen direkten Angriff Russlands auf Deutschland und wie gut wären wir vorbereitet?
Also, wenn der direkte Angriff auf Deutschland heißt, dass nur Deutschland angegriffen wird, dann würde ich sagen, das sehe ich nicht. Dass Deutschland im Falle eines russischen Angriffs als Ziel dasteht, das ist offensichtlich, weil das ist ja auch Teil dieser Erzählung des O-Plans. Wir sind die Drehscheibe, das logistische Rückgrat der NATO. Das heißt also, viel von dem, was an der Front gebraucht wird, muss durch Deutschland durch oder aber auch von der Front zurück. Also Verwundete müssen irgendwo wahrscheinlich in Deutschland erstmal erst beziehungsweise zweit behandelt werden, bevor sie noch weiter zurückverlegt werden können. Deswegen ist Deutschland schon ein neuralgischer Punkt. Plus wir haben natürlich gar nicht so sehr ein Problem mit der gesellschaftlichen Resilienz, sondern ich glaube, dass einfach unser politisches System, also Bundestag und Regierung, sich zurzeit noch nicht auf der Höhe befinden, dass sie ja insofern kriegstüchtig sind, dass sie entscheiden können, wie mache ich denn eigentlich in einer Krise, wie reagiere ich denn eigentlich in einer Krise? Wie schnell tritt der Bundestag zusammen? Was passiert, wenn der Bundestag physisch getroffen wird? Das kann man alles theoretisch mit Blick auf die Zuständigkeiten durchspielen. Aber die Frage ganz praktisch, wie setze ich das denn um? Wie weiß ich, wie viele Abgeordnete eigentlich gerade da sind und abstimmungsfähig sind? Und wo ist der Bundespräsident, der möglicherweise dann auch eine größere Rolle spielt? Können alle Regierungsmitglieder innerhalb von Minuten zusammengerufen werden, um beschlussfähig zu sein? Und wie organisiere ich Beschlussfähigkeit, wenn wir uns nicht treffen können? Ganz praktisch, das sind, glaube ich, alles Dinge, wo die Berliner Blase noch nicht auf Betriebstemperatur ist, so würde ich sagen.
Herr Mölling, schön, dass wir heute etwas tiefer gehen konnten. Das war die Lage für heute mit einem Deep Dive zum Thema, wie sich die NATO auf einen möglichen Angriff Russlands vorbereitet. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag, 14. August. Bis dahin schöne Sommertage.
Tschüss.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.